Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zur Sendung Bildung in Thüringen und herzlich willkommen Nadine.
Herzlich willkommen Richard.
Schön, dass wir heute eine Sendung zusammen gestalten und wir haben Gäste eingeladen, denn es geht um hochbrisante bildungspolitische Themen und ich freue mich ganz besonders, dass ich Herrn Holter heute begrüßen kann, den Kultusminister von Thüringen. Herzlich willkommen.
Danke, herzlich willkommen.
Schön, dass Sie da sind und wir wollen jetzt im Verlauf der nächsten halben Stunde oder knappen Stunde ein bisschen mehr über Sie erfahren, über Sie selbst, damit wir hinterher genau wissen, warum Sie welche Entscheidungen vielleicht so fällen und nicht so, wie vielleicht die Zeitungen es wollen oder die Opposition. Und wir fangen mal ganz tief an in Ihrer Kindheit, Herr Holter. Welche Lehrer und Erzieher haben Sie in Ihrer Kindheit, in Ihrer Schulzeit besonders geprägt?
Ich erinnere mich sehr gut an eine Studienrätin, die in der Grundschule mich unterrichtet hat, Frau Studier, hieß nun auch noch Frau Studier, und kann mich an sie ganz konkret erinnern, weil sie ja einen guten Zugang zu mir hatte und den Stoff auch gut vermitteln konnte. Naja, und die Klassenleiterin, die schrieb dann immer in mein Zeugnis, Helmut Schrift muss besser werden. Daran habe ich auch immer gearbeitet.
Mit Erfolg?
Ich hatte später, als es noch keine Computer gab, eine sehr sekretärinfreundliche Schrift. Das heißt, es muss sich ausgezahlt haben.
Aha, gut, das ist ein Thema, wo ich gescheitert bin, nach wie vor. Welche Fächer waren denn für Sie in der Schule besonders wichtig oder welche Fächer haben Sie besonders gern gemacht?
Ja, ich habe eigentlich alle naturwissenschaftlichen Fächer sehr gern gemacht. War unter anderem Sieger der Chemie-Olympiade des Landkreises Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Also habe mich mit Chemie beschäftigt, Mathematik hat mir Spaß gemacht, aber auch Deutsch und Sprachen haben mir auch Spaß gemacht. Wir hatten eine Russischlehrerin, die kam aus dem Baltikum, irgendwie im Zuge des Krieges, keine Ahnung, war sie dann in unserem Dorf. Und die hat den Stoff anders vermittelt, als es der Lehrplan vorsah, sondern sie hat mit uns spielend der Russisch gelernt. Sehr wohl bei Theater und Musikstücke haben wir aufgeführt und über den Weg bin ich sehr gut an die Sprache herangekommen, was mir später ja auch wirklich gedient hat.
Macht das denn einen guten Pädagogen, eine gute Pädagogin aus, auch mal jenseits des Lehrplans den Stoff zu vermitteln und so seine Schüler zu begeistern?
Auch. Also die Lehrerin, der Lehrer hat natürlich den Auftrag, den Lehrplan zu erfüllen und das, was an Stundenvolumina vorgegeben ist, mit den fachlichen Inhalten zu füllen und damit man dann am Ende des Schuljahres auch sagen kann, okay, Lehrplan, Stoff ist geschafft, das ist ja entscheidend, aber ich glaube, es ist wichtig, einfach Zugang zu den Kindern und zu den jeweiligen Klassen zu finden. Das hängt dann vom Geschick des jeweiligen Pädagogen selbst ab, ob das gelingt oder nicht gelingt. Und ja, Kinder sind ja alle sehr unterschiedlich. Und ich habe eine hohe Bewunderung für Lehrerinnen und Lehrer, weil 45 Minuten ganz alleine vor unterschiedlich, wie groß die Klasse ist, aber manchmal 30 Kindern, dann die Klasse zu beherrschen und auf der anderen Seite den Stoff zu vermitteln und das alles in einer vorgegebenen Zeit. Und das nicht nur einmal in 45 Minuten, sondern sechsmal mindestens, manchmal auch mehr. Da kann man nur sagen, alle, die darüber reden, dass die Lehrer nachmittags frei haben, die wissen nicht, was Lehrerinnen und Lehrer leisten.
Ein Medium, um Bildung zu generieren, also Kinder und Jugendliche zu bilden, ist ja das Buch, also das Lesen, sowohl das Vorlesen als auch das Selberlesen. Können Sie sich erinnern, welches Ihr letztes Kinderbuch war, was Sie in der Hand hatten?
Das letzte Kinderbuch? Ach, das war der kleine Angsthase. Das ist ein Kinderbuch aus DDR-Zeiten. Das haben alle, die in der DDR groß geworden sind, ja, geliebt und gelesen. Und ich hatte jetzt zusammen mit meinem Umzug hier nach Erfurt, ja, hatte ich einfach noch ein paar Bücher in der Hand und da gehörte der kleine Angsthase dazu.
Der war dann noch im Fundus dabei gewesen. Okay. Und welche Bücher gab es so in Ihrer Kindheit, Jugend, wo Sie sagen, an die können Sie sich insofern noch erinnern, als dass sie prägend waren?
Naja, mein Vater hat mir sehr viel aus den Gebrüder Grimms Märchen vorgelesen. Das war auch noch in der nicht lateinischen Schrift, sondern in dieser anderen Druckform. Das war schon sehr spannend. Ja, zum Beispiel Littmattne war ein so ein Buch oder Bootsmann auf der Scholle. Das sind so Kinderbücher, mit denen wir damals groß geworden sind.
Und bei Ihnen im Elternhaus spielte Lesen eine große Rolle. Also Sie haben gesagt, Grimms Märchen wurden Ihnen vorgelesen und später dann war das Thema in der Familie gewesen?
Also meine Familie ist insgesamt eine sehr lesende Familie, sowohl die engere, sagen wir mal, Holter-Familie, aber auch im weitesten Kreis wurde sehr viel gelesen und ich habe dann auch bei Onkel, Tanten reichhaltige Bibliotheken gefunden, also Bücher, die ich zu Hause nicht hatte. Und wenn ich dann in den Ferien dort war oder bei meinem Großvater in Schwerin, habe ich die Bücher dort gelesen, immer entsprechend altersgerecht. Aber eigentlich habe ich seit der zweiten Klasse mit der Taschenlampe unter der Bettdecke immer gelesen. Lesen gehört einfach dazu.
Sehr schön.
Sie haben vorhin schon mal die russische Sprache angesprochen. Sie können also auch Texte Tolstoi und andere im Original lesen?
Ja, kann ich. Tolstoi habe ich auch gelesen im Original, Anna Karenina zum Beispiel, oder auch andere Autoren, hier Dostoevsky, viele die Bekannten. Während meines Studiums haben wir auch unter anderem Gorki gelesen, aber es gibt auch moderne Schriftsteller, die ich dann im Russischen gelesen habe. Und ja, mir kommt zugute, dass meine liebe Frau ist Lehrerin, eine Russischlehrerin als Fremdsprache. Russisch als Fremdsprache heißt es. Heute heißt es Deutsch als Zweitsprache, aber das ist das Gleiche. Und die hat mir dann auch viel dabei geholfen, bestimmte Dinge zu verstehen, weil Lesestoff ist das eine, Umgangssprache ist das andere. Und gerade wenn man dann auch noch die Autoren aus den vorangegangenen Jahrhunderten nimmt, dann kommen da Worte, die heute nicht mehr gebräuchlich sind. Da braucht man schon jemanden, der einem ein bisschen hilft.
Eine wichtige Rolle spielen ja die Bibliotheken für Kinder, gerade weil Bücher ja heute auch teuer sind und die Vielzahl der Angebote überschüttet ja oder übersteigt ja das Fassungsvermögen vieler Leute. Könnten Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel die Bibliotheken wieder zu einer Pflichtaufgabe der Kommunen werden?
Das ist eine anhaltende Diskussion. Ich war ja Stadtvertreter in Schwerin und da haben wir uns beispielsweise dafür eingesetzt, dass die Stadtteilbibliotheken erhalten bleiben, gerade für die Kinder. Ich habe inzwischen auch mitbekommen, auch ein Thema hier in Thüringen. Aber gerade in den ländlichen Gebieten ist es natürlich auch wichtig, wenn dann Bibliotheken geschlossen wurden, leider, weil die Kommunen es nicht stemmen können, dass es Fahrbibliotheken gibt, dass die Bücher also zu den Kindern kommen. Also ich sag mal, Bildung und Lesen gehört zur Bildung, gehört für mich irgendwie zu so einer Pflicht. Ob man das zur Pflichtaufgabe der Kommune machen muss, das muss man im Einzelnen sehen, weil es hat immer was mit den Finanzen zu tun, wer das dann ganz konkret übernimmt.
Was waren denn Ihre ersten Eindrücke von Thüringen?
Na, ein bisschen kenne ich Thüringen, also Gera konkret, weil mich mein Genosse und Freund Dieter Hausold, der mal auch Landesvorsitzender der Linken, also damals noch PDS hier war, ich war das ja mal im Norden, des Öfteren eingeladen hat. Also Gera habe ich ganz gut kennengelernt, aber ich kenne auch andere Orte hier in Thüringen. Und das eine hatte ich schon gesagt, ja, die Menschen sind hier vielleicht nur mir gegenüber, aber alle freundlich, sehr freundlich und sehr zuvorkommend. Und die Norddeutschen, die ziehen immer so den Kopf ein. Das mag am Wind und am Regen liegen, aber inzwischen regnet es ja in Thüringen auch ganz kräftig. Nein, also ganz aufgeschlossene, freundliche Menschen, landschaftlich und einfach so vom, sag mal so, ich habe hier ein gutes Wohlseingefühl. Ich fühle mich ja einfach wohl in dem Sinne. Ja, eigentlich vom ersten Tag an habe ich mich in Erfurt verliebt und finde einfach Thüringen toll.
Das Gespräch mit Helmut Holter, dem Kultusminister des Freistaates Thüringen, setzen wir nach der nächsten Musik fort und die kommt von Eddie, Your Words.
And keep me away from you. That can never change it. Not really know what you want to tell me, and I have to go. Your words, oh, your words, what you have for me. Your words, oh, your words, what you have for me. Family, when I grow my dress, I lost my friend for the war in my head. Life is very simple, simple as the same. To misunderstand it, and do a price to pay. Your word. Oh, your words, what you have for me. Your words, oh, your words, what you have for me.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Gast im Studio ist heute Thüringens neuer Kultusminister Helmut Holter. Und wir setzen das Gespräch mit ihm nun fort. Am Mikrofon sind Nadine Hübener und Richard Schäfer. Im Cicero habe ich gelesen, einen Satz, der Sie prägt, da heißt es, er will die Gesellschaft verändern. Jetzt kommen Sie nach Thüringen, werden das Kultusministerium übernehmen. Was möchten Sie denn an der Thüringer Bildung?
Also ich möchte Planungssicherheit schaffen, möchte Probleme ausräumen. Das schaffe ich nicht alleine. Das geht nur mit allen Beteiligten, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, mit den Eltern und den Kindern, also über ihre Vertretung natürlich. Und das, glaube ich, kann man auf der einen Seite über einen guten Dialog schaffen. Also mir ist einfach Transparenz der Politik wichtig. Und auf der anderen Seite geht es um Verbindlichkeit. Also wenn ich Planungssicherheit haben will, Probleme, wie zum Beispiel Unterrichtsausfall, minimieren und hoffentlich ausräumen kann, dann müssen alle an einem Strang ziehen und dazu bedarf es klarer Entscheidungen. Und wenn es um die Zukunft der kleinen Schulen auf dem Lande geht, dann brauchen wir auch verbindliche Kriterien, wie viele Kinder denn in einer Klasse mindestens in einer Klasse unterrichtet werden sollen und wo dann der Klassenteiler einsetzt. Das sind alles so Dinge. So habe ich das gelernt. Es ist hier in Thüringen so, es hat sich alles so ergeben, es hat sich so eingebürgert und es funktioniert oder funktioniert auch nicht. Ich bin der Meinung, das kann man auch durch verbindliche Entscheidungen, ob nur im Gesetz oder in Richtlinien, das sind alles Fragen, die man dann auch diskutieren muss, dann auf den Weg bringen, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sind.
Sie haben das Schulsystem in der DDR durchlebt, haben es selbst erfahren und Sie haben jetzt also auch aus Ihrer politischen Tätigkeit heraus die Entwicklung in den neuen Ländern beobachtet oder selbst miterlebt oder mitgestaltet. Könnten Sie sich vorstellen, dass man im jetzigen Bildungssystem zum Beispiel solche Grundprinzipien wie polytechnische Bildung und Erziehung in neuer Form wieder mehr Platz einräumt?
Ich hoffe es doch. Also es geht ja eigentlich um die Zukunft des Freistaates und um die Zukunft der Kinder. Und Kinder und Jugendliche frühzeitig an Berufe heranzuführen, sozusagen Schnupperkurse zu organisieren, aber auch handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten auszuprobieren. Also zum Beispiel der UDP-Unterricht, Unterrichtstag in der Produktion, den ich erlebt habe, hat dazu geführt, dass ich mich eben nicht für Landwirtschaft entschieden habe. Ich war im Kuhstall, ich war im Schweinestall und es war eine Sache, ist nicht mein Ding. So, ich meine schon, dass man auch durch Ausschussverfahren zu einer Berufswahl kommen kann. Aber heute, da kann ich mich gut erinnern an ein Gespräch, heute denken viele, naja, es funktioniert alles nur mit einem Computer. Ich habe mal Jugendliche gefragt, was sie dann werden wollen. Ja, irgendwas mit Computer will ich machen. Dabei haben sie gar nicht verstanden, dass es der Computer, heute Internet, der eigentlich nur ein Arbeitsmittel ist. Aber die Prozesse, die dahinter ablaufen, ob in einer Bäckerei oder ich bin ja Betontechnologe, in einem Betonwerk oder anderswo, überhaupt Prozesse, Technologien zu verstehen, Stoff zu verstehen, das glaube ich kann man nur durch Anfassen, Riechen, Spüren, manchmal auch Schmecken. Und das ist so, also ob das eine Berufsfrühorientierung heißt oder Unterrichtstag in der Produktion, polytechnischer Unterricht, ist einfach wichtig und es gibt ja auch die Form des produktiven Lernens, beispielsweise, wo also Kinder, die im normalen Unterricht einfach den, ja, nicht mitkommen, den Stoff nicht schaffen, herangeführt werden über praktische Tätigkeiten. Auf einmal wissen sie, was Mathematik bedeutet und können auch englische Begriffe besser verstehen, weil es einfach vergegenständlicht ist. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen mehr auch der solche Dinge wie Polytechnik einfach Berufspraxis in die Schule bringen. Das muss ausgebaut werden, damit dann auch später eine bewusste Berufsentscheidung getroffen werden kann.
Halten Sie da die Voraussetzungen in Thüringen für günstig, eine solche Richtung einzuschlagen?
Das muss ich mir im Einzelnen genau angucken. Also wir haben jetzt andere Themen in der Kommission Zukunftsschule diskutiert. Die Berufsfrühorientierung hat eine Rolle gespielt, aber nicht die ausschlaggebende Rolle. Damit werde ich mich im Einzelnen beschäftigen und wenn es dort Möglichkeiten gibt, ja mehr zu tun, aber auch ja von mir aus Partnerschaften zwischen Klassen oder Schulen mit Unternehmen, mit Brigaden, wie das auch zu DDR-Zeiten mal war. Also mir geht es jetzt gar nicht um Nostalgie oder so. Mir geht es eigentlich nur darum, dass Kinder und Jugendliche die Arbeitswelt kennenlernen und aus dieser Erfahrung dann auch später ihre Entscheidung treffen. Ich bin der Überzeugung, nicht alle müssen Abitur machen. Auch ein guter Regelschulabschluss kann zu einer guten beruflichen Karriere führen und damit zu einer guten Zukunft.
Herr Minister Holter, jetzt haben Sie eine Aufgabe übernommen. Ich weiß nicht, ob die Jacke schon passt, die man Ihnen hier anziehen wird. Bestimmt wird der Schneider nochmal Hand anlegen müssen. Alle erwarten jetzt eine Riesentat von Ihnen oder Riesentaten von Ihnen und wahrscheinlich werden auch andere schon auf der Lauer liegen, um Ihnen Kritiken an den Kopf zu werfen. Wie gehen Sie mit Klischees um, die man Ihnen vorwirft? Wie gehen Sie mit Kritiken um?
Ja, das mit den Schubladen, mit den Klischees, das kenne ich. Ich mache ja nun über viele Jahre, also Jahrzehnte inzwischen Politik. Das muss man ein Stück gelassen nehmen. Auf bestimmte Dinge muss man reagieren, aber andere Dinge, okay, ist dann eben so. Aber entscheidend ist doch, dass es zu Entscheidungen kommt und auch zu Veränderungen. Und das ist für mich wichtig, dass wir also darüber reden, was muss sich in der Bildungslandschaft Thüringens verändern, damit dann tatsächlich nicht nur geklagt wird, sondern auch das, was jetzt viele benennen, ob das die Gewerkschaften sind oder Lehrerverband oder Elternvertretung, Schülervertretung, dann auch ein Stück dahin gebracht wird, dass man sagen, ja, wir sind auf dem Weg der Verbesserung und das wäre schon ein riesengroßer Schritt, wenn wir Verbesserungen erreichen können.
Herr Minister Holter, erstmal vielen Dank für die ersten Informationen. Wir machen erstmal weiter mit Musik und setzen das Gespräch dann fort. Musikalisch geht es weiter mit der Gruppe Sunville und dem Titel Stereotime.
Kiss you.
Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute haben wir zwei Studiogäste. Zum einen unseren designierten und heute vereidigten Bildungsminister Helmut Holter und Katrin Fitztum, jetzt bei uns auch im Studio, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Im ersten Teil haben wir uns so ein bisschen mit den klassischen Bildungsfragen beschäftigt, um den Menschen Helmut Holter kennenzulernen und zu gucken, wie er sich so die Thüringer Bildungspolitik für die, zumindest für die nächsten zwei Jahre vorstellt, was er so für ein Bildungsverständnis hat zum Teil. Jetzt wollen wir ein bisschen konkreter werden und an der einen oder anderen Stelle auch mal nachhaken. Herr Holter, es gibt ja zum einen Ihre Mitarbeit, monatelange Mitarbeit in der Kommission Zukunft Schule. Die hat Ihnen viele Einblicke schon verschafft, dezidiert für den Schulbereich, denen die Einblicke gebracht. Der MDR hat auch nochmal jetzt quasi nach Ihrer Ernennung nochmal nachgehakt, auch gefragt, wo denn die Thüringer so die einzelnen Baustellen sehen, auch bei den Verbänden nachgefragt, was die Verbände gerade so für Wunschlisten aufmachen oder besser gesagt, welche Hausaufgaben sie ihnen mitgeben. Wo setzen Sie denn für die nächsten Wochen, Monate Ihre Prioritäten? Denn all das, was da auf Sie zuströmt, alle wollen etwas, das kann man ja nicht alles gleichzeitig machen. Womit fangen Sie an?
Also erstmal habe ich einen riesen Respekt vor der Aufgabe, die ich jetzt übernommen habe. Auf der einen Seite weiß ich aus guter Erfahrung, dass das Leben geht weiter. Man sagt auch so schön, der Tanker fährt weiter und eine Kursänderung ist nicht ganz so einfach. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass wir Entscheidungen brauchen, und das ist mir sehr wichtig, liegt mir an erster Stelle auf dem Herzen, dass der Unterrichtsausfall minimiert wird, perspektivisch dann auch ganz reduziert wird. Da muss man sich auf der einen Seite über Definitionen unterhalten. Also ich rede jetzt nicht über den Unterrichtsausfall. Heute Morgen ist die Lehrerin krank geworden, hat eine Grippe oder hoffentlich nicht. Kleine leichte Erkältung, kann drei Tage nicht kommen. Das muss in der Schule flexibel geklärt werden. Aber es geht ja um Langzeiterkrankte in Thüringen. Es geht aber auch darum, dass bestimmte Fächer teilweise gar nicht gegeben werden, weil einfach die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nicht da sind. Also da müssen wir uns ganz intensiv drum kümmern. Und da gibt es noch meine Auffassung kurzfristige Aufgaben. Es gibt aber auch mittel- und langfristige Aufgaben, um dieses anzugehen. Und zu den kurzfristigen gehört eben auch, und so ist es ja schon mit dem nächsten Doppelhaushalt auch verabredet, dass eine Vertretungsreserve aufgebaut wird und auch dazu noch eine mobile Vertretungsreserve entwickelt wird, um deutlich zu machen, es wird also Unterricht, der ausfällt, dann auch entsprechend ersetzt, gerade wenn der Ausfall mehr oder weniger planbar ist. Also eine junge Frau geht in Schwangerschaft, der Mutterschutz und so weiter. Das sind ja solche Dinge, wo man also rechtzeitig reagieren kann.
Katrin Fitztum, funktioniert das aus der Perspektive der Gewerkschaften mit der Vertretungsreserve? Reicht das tatsächlich, um langzeiterkrankte Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen so zu kompensieren, dass kein Unterricht oder nicht mehr in dem Maße ausfällt, wie es noch letztes Schuljahr der Fall war?
Also wir haben ja im Personalentwicklungskonzept 2013 vereinbart, wie hoch die Personalreserve sein müsste, analog des Standes der Langzeiterkrankten. Wir sind damals zusammen mit dem TMBWK auf die Zahl von 4% gekommen. Wir haben dann 100 Lehrkräfte in die Vertretungsreserve einbringen können. Die sind, das sagen uns die Kolleginnen, einfach verpufft sozusagen. Die sind im allgemeinen Schulbedarf, Unterrichtsabdeckung einfach aufgegangen. Insofern ist erstmal zu begrüßen, dass in die Vertretungsreserve weiter investiert wird. Auch die in den Empfehlungen diskutierten drei Säulen der Vertretungsreserve sind aus unserer Sicht auch erstmal sinnvoll. Spannend wird, wie organisiert man eine mobile Vertretungsreserve? Also das Bild, dass irgendwie Lehrkräfte in der Kantine sitzen und darauf warten, dass sie jetzt in Schule XY gerufen werden, die ist irgendwie auch nicht vorstellbar. Das heißt, man muss gucken, wo ist die angesiedelt? Was sind eigentlich Aufgaben? Wie viele Schulen muss ein Mensch sozusagen betreuen in der Vertretung? Da müssen wir gucken, dass die Arbeitsbedingungen auch für die Lehrkräfte stimmen, die dann in der mobilen Reserve sind. Da gibt es noch einige Fragen, aber grundsätzlich klar ist, wir brauchen sie mindestens in dem Maße, wie wir derzeit Langzeitkranke auch haben, um tatsächlich den planbaren Unterrichtsausfall perspektivisch abbauen zu können.
Naja, also wir beide, Katrin Fulzum und ich, wir kennen uns einerseits aus der Kommission, heute unser erstes sozusagen Tête-à-Tête-Gespräch. Wir werden uns sicherlich dann auch, heute ist ja mein erster Tag, dann zusammensetzen und solche Fragen diskutieren. Weil auch ich habe noch Fragen, will das deutlich sagen. Also mobile Vertretungsreserve, um bei dem Beispiel zu bleiben, kann man ja wohl schlecht irgendwo in Erfurt, nehmen wir mal Leute, ja, irgendwo in einen Bereitschaftsraum setzen und dann auf Abruf sind sie dann möglicherweise in Eisenach oder in Altenburg oder in einem Dorf zum Einsatz gekommen. So wird das nicht funktionieren. Also wir müssen genau bestimmen. Das hat nicht nur arbeitsrechtliche Fragen, sondern es hat auch was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Das müssen ja auch Kolleginnen und Kollegen bereit sein, das zu tun. So, und diese Bedingungen, die müssen im Einzelnen diskutiert werden. Alle sagen, wir brauchen eine mobile Reserve. Aber wie die da im Einzelnen aussehen soll und wie die Organisation davon ist, da sind wir jetzt faktisch am Anfang. Da bin ich auch für jede Idee und jeden Vorschlag dankbar. Aber am Ende ist es wichtig, dass nicht wie die 100, die im System sich irgendwie auflösen, verpuffen, sondern dass sie auch tatsächlich, ob nun die mobile oder die andere Vertretungsreserve, die 550, die jetzt dazukommen werden, tatsächlich auch als Vertretung zur Verfügung stehen. Und das ist ja genau der Punkt. Ja, und wir wissen ja, dass es großen Städte gibt in den ländlichen Raum. Und muss auch jemand bereit sein, in eine Dorfschule zu gehen.
Da gab es ja durchaus auch schon Ideen, verlautbarte Ideen von Ihnen, wie Sie erreichen wollen, dass Pädagogen in den ländlichen Raum gehen.
Richtig. Also wir haben ja ein Stadt-Land-Gefälle in Thüringen. Ich würde mal sagen, nicht nur in Thüringen, aber gerade auch hier in Thüringen. Sieht man ja auch anhand der demografischen Entwicklung. Und wenn man mit Schule und Zukunftsschule im ländlichen Raum, bin ich der Meinung, muss man mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite muss das Dorf, die Gemeinde, das kann ja auch mehrere Dörfer sein, die Gemeinde muss als Wohnort attraktiv sein, auch für junge Familien. Und da würde ich immer als junger Vater die Frage stellen, Kita, Schule, oder wie weit ist es denn zu diesen entsprechenden Einrichtungen? Und zusammen auch mit Wohnort und Arbeit, selbstverständlich. Also es ist eine Frage, wie auch im ländlichen Raum Familiengründung erfolgen und auch Sesshaftmachung erfolgen kann. Und auf der anderen Seite werden ja nicht nur in den Städten Fachkräfte gebraucht, sondern auch im ländlichen Raum. Und das zusammenzubringen, das sehe ich als eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite, jetzt studieren junge Menschen Lehramt, egal welches Fach. Egal ist es eigentlich nicht, aber erstmal, sie studieren Lehramt. Wie motiviere ich jetzt eine junge Frau, einen jungen Mann, auf ein Dorf zu gehen? Auf eine ländliche Schule. So, und da haben wir uns überlegt, das haben wir in der Kommission Zukunftsschule diskutiert, warum soll nicht jemand im Referendariat, also in seinem Vorbereitungsdienst, zumindest bei den Fahrtkosten und bei den Wohnkosten unterstützt werden. Ich würde mir wünschen, dass die Dorfgemeinschaft, die Gemeindevertretung, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin sagt, wir wollen dich hier perspektivisch haben, wir machen dir Angebote. Also es ist auf der einen Seite eine Stimmung im Dorf selbst, also wir wollen dich, du bist zwar neu hier, ich erlebe die Thüringer und Thüringer als sehr aufgeschlossenes Völkchen und ich hoffe, dass das auch ging. Ja, so muss ich sagen.
Bin jetzt
ein paar Tage hier in Erfurt und habe viele gute Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, dass das auch gegenüber jungen Lehrerinnen und Lehrern so sein wird. Aber es hat was mit, wiederholt, nochmal Stimmung zu tun. Auf der anderen Seite, wenn jemand Lehramt studiert und er sagt, ich bin bereit, in einer ländlichen Schule zu unterrichten, dann sollte man auch einen materiellen Hebel ansetzen und warum wollen wir das nicht mit einem Stipendium unterstützen? Mit der Verpflichtung der Studierenden dann mindestens, also in der Kommission wie gesagt 3 Jahre, vielleicht muss man noch über was anderes reden, aber erstmal 3 Jahre wäre schon eine Mindestzeit, dann in dieser ländlichen, in dieser Dorfschule zu unterrichten. So, und das sind alles Dinge, da weiß ich, da bin ich nicht alleine. Ich kann das nicht alleine entscheiden, sondern es sind auch noch ein paar andere dabei, also sprich Ministerien, neben dem, was jetzt mit GEW und anderen da noch auszumachen ist. Deswegen muss man da im Kabinett insgesamt drüber reden und das gehört auch zu den Aufgaben, in den ersten 100 Tagen den Kommissionsbericht im Kabinett vorzustellen. Und ich stelle mir das Ziel, dass diese Empfehlungen der Kommission dann auch zu einer gemeinschaftlichen Angelegenheit des gesamten Kabinetts werden. Nicht unter dem Motto, du bist jetzt Bildungsminister, mach mal. Also hier sind viele gefragt. Also ich weiß, dass Heike Taubert das nicht gerne hört, aber es geht um Geld, es geht aber auch um die Ausbildung, den Wissenschaftsbereich und hier müssen wir gemeinsam diskutieren, wie man das also einbringen kann. Und wir werden ja jetzt ab September einen Werkstattprozess auf den Weg bringen. Also wir werden verschiedene Foren und Werkstätten haben, wo wir die Kommissionsempfehlungen diskutieren werden. In ganz Thüringen. Wir fangen mit den Schulleiterinnen und Schulleitern an. Also werden wir 5 Veranstaltungen machen. Um also auch auf der einen Seite zu sagen, das hat die Kommission erdacht. Aber es gibt natürlich viele Praktikerinnen und Praktiker und genau diese Erfahrung aus der Praxis, und das mag in Ostthüringen anders sein als in Westthüringen und in den Städten sowieso anders als auf dem Dorf. Und diese Dinge zusammenzubringen, also es wird nicht die eine Antwort für ganz Thüringen geben, sondern wir werden sehr regional differenzierte Antworten finden müssen.
Herr Minister, aber wenn Sie mal auf das Problem ländlicher Bereich zurückkommen, meine Erfahrung aus den letzten Jahren war, es kamen ja viele Studenten oder Studierende aus dem ländlichen Bereich und wären auch gerne wieder in ihren Heimatort zurückgegangen, hatten aber da die Möglichkeiten nicht. Also ich denke mal, so schlecht sind die Chancen da gar nicht, die jungen Leute zu motivieren, in ländliche Schulen zu gehen.
Das höre ich ja gerne. Und wir haben ja auch gesagt, wir in der Kommission ist damit jetzt gemeint und ich habe ja kräftig mitdiskutiert, wir haben ja auch gesagt, wir müssen uns über Schulstandorte, über Kooperationen von Schulen unterhalten. Es muss ja auch an einer Schule ein funktionierender Lehrkörper da sein. Also sie braucht die verschiedenen Fächer, die da sind. Wir haben über Vertretungen gesprochen, wenn an einer Schule nur ein Fachlehrer für Chemie oder was anderes da ist, wie organisiere ich denn im Falle eines Ausfalls dort die Vertretung? Das sind ja alles solche spannenden Fragen. Deswegen glaube ich, wenn junge Leute bereit sind, in einer ländlichen Schule zu unterrichten, sehr gut, aber sie wollen natürlich auch eine Perspektive haben und ihnen diese Perspektive zu eröffnen. Das halte ich für richtig und für wichtig.
Das Problem, was du schilderst, erinnert mich an Zeiten, bevor es kaum Einstellungen gab, weil da natürlich logisch war, dass ganz viele auf Lehramt studiert hatten, aber keine Chance hatten, in Thüringen eingestellt zu werden. Insofern auch gerne zurück an ihre Schule oder in ihre Region gegangen wären, ohne dass es eine Chance gab. Ich glaube, die Situation ist jetzt tatsächlich mal ein bisschen eine andere. Und wir erleben einfach das Studierende, das Studentenleben in Jena und in Erfurt kennenlernen. Es sind die größeren Städte in Thüringen, es sind die größten Städte in Thüringen. Und da fällt der ländliche Raum in der Attraktivität erstmal ein Stück weit ab. Ich glaube, das muss man so konstatieren. Und die Ideen, dort mit einem Stipendium zu arbeiten, mit den Kommunen ins Gespräch zu kommen, dass die etwas entwickeln wie eine Willkommenskultur. Du bist hier als neuer Mensch im Dorf. Herzlich willkommen, wir bieten dir was. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich diskutieren. Da müssen wir Strukturen finden. Da sind Fahrtkostenzuschüsse das eine oder Wohngeldzuschüsse das andere. Aber ich glaube, es braucht auch eine Willkommenskultur im sozialen Umfeld, dass wir dort neue Menschen, junge Menschen wieder haben wollen.
Ich habe zum Beispiel während meines Studiums, als ich in Moskau studiert hatte, in meinem zukünftigen Einsatzbetrieb, hieß es ja zu DDR-Zeiten, schon eine Art Patenschaftsvertrag. Ich wurde zu Betriebsfeiern eingeladen, ich bekam die Betriebszeitung. Ich wurde dazu gezählt und ich fühlte mich auch dazugehörig. Ich will einfach diese Erfahrung nur wieder. Ich bin nicht zu den Betriebsfeiern gefahren, weil ich das zeitlich gar nicht auf die Reihe bekommen habe. Aber der Betrieb, heute sag mal Unternehmen, hat Interesse an mir gezeigt. Also, du bist uns wichtig. So. Und warum soll nicht eine Dorfgemeinschaft sagen, du studierst Lehramt XY, dich brauchen wir hier, du bist uns wichtig, wir laden dich zu den Dorffesten ein, vielleicht gibt's eine Dorfzeitung, also alles, was heute mit Internet. Ja, auch alles ein Stück einfacher, aber einfach schon mal rein symbolisch zu sagen, du bist uns wichtig, komm zu uns und Bindekräfte zu entwickeln, die jenseits des Lehrerberufes und jenseits des Gehaltes des Lehrers liegen, sondern tatsächlich ein Stück unterstreichend, du wirst hier gebraucht.
Um dann auch eine nachhaltige Bindung quasi schon von vornherein zu schaffen.
Ja, und nun kenne ich mich noch nicht so in Thüringen aus, aber kann man durchaus vorstellen, dass in manchem Dorf auch das eine oder andere Haus leer steht und keinen Käufer findet. Vielleicht ist es im kommunalen Besitz. Also auch entsprechende Angebote zu machen. Das muss aber vor Ort entschieden werden. Deswegen, das eine ist sozusagen das Land als Arbeitgeber. Das andere ist aber die Kommune, die Gemeinde selbst, die auch unwahrscheinlich viel dafür leisten kann, dass jemand Lehrer, Lehrerin ja, auf dem Dorfe wird.
Ich wollte noch ein Stichwort aufnehmen, und zwar sind auf dem Papier ja alle Thüringer Schulen Ausbildungsschulen, und wir erleben aber in der Praxis, dass sich das häufig konzentriert auf auch deutlich die größeren Standorte, weil dort Bedingungen einfach nochmal andere sind. Da wäre ja auch zu überlegen, wenn wir über die Frage von, welche Schulstandorte soll es geben, welche Aufgaben haben die Schulen, tatsächlich auch nochmal den Blick darauf lenkt, Ausbildung dort zu ermöglichen, weil das wäre ja der erste Kontakt, den ein Lehramtsstudierender tatsächlich vor Ort machen kann, nämlich dort seinen Vorbereitungsdienst zu absolvieren, den ländlichen Raum schätzen zu lernen und dann vielleicht tatsächlich auch da zu bleiben. Also da müssten wir vielleicht nochmal den Blick lenken auf die Frage, Ausbildungsschule tatsächlich auch in Thüringen flächendeckend zu schaffen.
Soweit Katrin Fitztum, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, im Dialog mit Thüringens neuem Kultusminister Helmut Holter. Das Gespräch setzen wir nach der nächsten Musik fort.
I use that. were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and was sent. Silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we say, oh. Were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang. Through the night, when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, oh.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Nadine Hübener und Richard Schäfer im Gespräch mit Helmut Holter, dem neuen Kultusminister des Freistaates Thüringen und der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen, Katrin Fitztum. Wir setzen das Gespräch fort.
Herr Holter, Sie haben vorhin zu der Willkommenskultur der Kommunen auch die Kitas gezählt. Also auch die Kitas als familienfreundliche Einrichtung, die bestimmte Dinge erst möglich machen, nämlich in Ruhe studieren zu können, seiner Arbeit nachzugehen und die Kinder nicht nur gut betreuen zu wissen, sondern tatsächlich in einer Bildungseinrichtung versorgt zu wissen. Jetzt befinden wir uns in Thüringen gerade an dem Punkt, dass das Thüringer Kita-Gesetz ohnehin novelliert wird, um die Beitragsfreiheit zu bekommen. Bevor ich Ihnen das Wort zum Thüringer Kita-Gesetz gebe, würde ich gerne mal bei der GEW nachfragen, was denn die GEW gerade jetzt im Zuge der Kita-Gesetz-Novellierung eigentlich erwartet?
Also wir erwarten tatsächlich mehr als das beitragsfreie Kita-Jahr. Wir stehen der Entscheidung, die ist so gefallen, wie sie war, aber wir haben immer gesagt, wir brauchen nicht nur die Beitragsfreiheit, wir brauchen Qualität in Kita. Und Qualität lässt sich am besten dann umsetzen, wenn wir
genügend gut ausgebildetes Personal haben, das tatsächlich Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern. Die Betreuungszahlen in Thüringen waren, als wir das Gesetz 2005 das letzte Mal novelliert haben, mal eine der besten gewesen, aber wir sind sozusagen, die haben nicht mehr nachgelegt, die Anforderungen sind gestiegen. Da erwarten wir im Zuge der Novellierung schon nochmal Nachbesserungen, dass der Betreuungsschlüssel, die Fachkraft-Kind-Relation tatsächlich verbessert werden. Natürlich, wir sind eine Gewerkschaft, wir setzen uns für gute Tarife ein. Ist für uns auch wichtig, dass die Arbeitsbedingungen an den Einrichtungen stimmen und dass es leichter wird für Träger mit uns über Tarifverträge zu reden, weil sie keine Angst haben müssen, dass die Kommunen sozusagen wieder an anderen Stellen irgendwelche Löcher stopfen wollen und das Geld nicht weiterreichen. Da sehen wir noch tatsächlich einen Nachholbedarf, da würden wir gerne über tariftreue Klausel reden, aber in allererster Linie jetzt auch mal wichtig, die Qualität über den Betreuungsschlüssel zu realisieren.
Herr Holter, ist das möglich? Werden wir ein novelliertes Kita-Gesetz bekommen mit einem verbesserten Betreuungsschlüssel und einer finanziellen Ausstattung, die Kommunen überhaupt erst in die Lage versetzt, tarifliche Leistung zu gewähren?
Sie erwischen mich jetzt in einer Situation, die nicht ganz einfach ist. Also ich bin heute ernannt und vereidigt worden, dass die Novelle des Thüringer Kita-Gesetzes ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Am 23. wird dann die Anhörung im Landtag stattfinden. Da bin ich mal gespannt, wie die verschiedenen Anzuhörenden ihre Forderungen aufmachen. Also GEW haben wir ja gerade gehört. Da muss man sich das im Einzelnen nochmal anschauen, was machbar ist. Die rot-rot-grüne Koalition hat im Koalitionsvertrag versprochen, ein beitragsfreies Kita-Jahr für die Eltern. Dieses Versprechen wird mit dieser Novelle eingelöst. Die Diskussion über Qualität und Fachkraft-Kind-Relation, die kenne ich auch aus dem Norden. Ich halte das auch für wichtig, dass weiter darüber diskutiert wird. Hinzu kommt ja, dass parallel mit der Novelle des Kita-Gesetzes auch der Doppelhaushalt auf den Weg gebracht wird. Also ohne Moos nichts los, das muss man ja mal mitdenken. Deswegen bin ich der Überzeugung, wie gesagt, die Anhörung jetzt mal nach außen vor gelassen. Wenn wir jetzt im ersten Schritt das beitragsfreie Kita-Jahr auf den Weg bringen, dann ist die Debatte über Qualität an Kitas noch nicht beendet, sondern sie geht weiter. Und wir müssen genau das, was Gottfried Witzum gesagt hat, weiter aufgreifen und darüber diskutieren, wie wir denn zu Veränderungen kommen können und in welchen Schritten. So, und da bin ich wieder nicht alleine, sondern da hängt es auch vom Kabinett insgesamt ab. Es hängt aber auch vom Bund ab. Jetzt ist ja Bundestagswahl und viele Parteien versprechen in ihren Wahlprogrammen Geld für Kitas aus dem Bundeshaushalt. Da bin ich mal gespannt, ob dann diese Versprechen eingelöst werden. Wenn diese Versprechen eingelöst werden und entsprechende viele, viele Gelder nach Thüringen kommen, dann wird auch der Spielraum im Haushalt des Ministeriums größer und dann kann man sich darüber unterhalten. Bin aber der Überzeugung, wir sollten einen Schritt nach dem anderen gehen und für mich ist mit der Novelle die Debatte über Kita und deren Qualität nicht beendet.
Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben in Helmut Holter einen Befürworter von Qualitätsverbesserungen in Kitas.
In jedem Fall. Also ich hatte in Schwerin eine Kita, naja, so halbwegs, nicht paraffiert, aber ich hatte einen Patenschaftsvertrag, bin da sehr oft hingegangen, habe da verschiedene Dinge gemacht, zum Kindertag, zum Vorlesetag. Habe hier in Erfurt auf dem Buchenberg auch eine Kita inzwischen kennengelernt, habe dort auch schon sozusagen Kontakte geknüpft, werde also im November dort auch vorlesen. Ich kann von mir behaupten, ich kenne Kita ein Stück aus dem Innenleben. Wenn man dann mit der Leiterin oder mit den Erzieherinnen spricht und ob nun im Norden oder hier in Thüringen, die dann gesagt hat, naja, Bürokratie und viele andere Dinge, die nehmen uns die Zeit, um uns mit den Kindern zu beschäftigen oder wir haben zu wenig Zeit, Elterngespräche zu führen. Wenn da jetzt noch Migrantenkinder dabei sind, also die Elterngespräche mit den mit den Migrantinnen und Migranten gestalten sich oftmals schwierig, weil auch sprachlich noch nicht alles so auf dem richtigen Niveau ist. Also da muss Zeit einfach da sein. Also Qualität von Kita ist ja mehr als nur die Kinder zu betreuen, sondern wir reden über Bildung, es geht um frühkindliche Bildung. Es geht aber auch darum, die Eltern mit einzubeziehen und das alles auf die Reihe zu kriegen. Deswegen, ja, in jedem Fall, mehr und bessere Qualität an der Kita ist ein Thema für mich und das werden wir perspektivisch auch angehen.
Wir drücken Ihnen die Daumen, dass das alles so klappt und vielleicht können wir uns in einem Jahr wiedersehen und hier Bilanz ziehen und Sie sagen, okay, wir haben alles geschafft. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg, alles Gute für Sie und auch für Katrin und für die GEW und natürlich eine interessante Zusammenarbeit für die Zukunft. Dankeschön.
Dankeschön. Danke.
Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Das war Bildung in Thüringen für den Monat August mit Nadine Hübner und Richard Schäfer. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Die nächste Sendung ist am ersten Donnerstag im Monat September. Tschüss.